Ja, Wahnsinn. So gut gelaunt und ohne Rückenschmerzen stand ich, glaube ich, noch nie auf der Kanzel. Also für mich, gerade wenn man ein bisschen angespannt ist vor der Predigt, ist das wirklich eine sehr gute Option, ein bisschen den Rücken zu trainieren oder zu entlasten. Die Jünger von Jesus kommen zurück. Sie waren unterwegs gewesen. Wie lange wissen wir nicht ganz genau. Vielleicht so lange, wie unser Kleingruppensemester gedauert hat. Jesus hatte sie ausgesandt. Seine Jünger, dass sie verkünden sollen, die gute Botschaft, und dass sie in die Städte und Dörfer gehen sollen, zu den Menschen und berichten sollen. Und jetzt kommen zurück zu Jesus und berichten ihm von all dem, was sie getan hatten. Und aus mehreren Überlieferungen in den Evangelien wissen wir, dass da die Stimmung ganz unterschiedlich gewesen ist. Vielleicht sind sie mit so einem Lied, Yes, Lord, Jesus, wir haben einiges erlebt, zurückgekommen. Und ja, das ist passiert. Da konnten die es fast nicht fassen, haben gesagt, selbst die Dämonen haben unserem Wort gehört. Wir hatten so viel Vollmacht, Wahnsinn. Ein anderes Mal lesen wir in der Bibel, da waren sie wirklich ein bisschen verzweifelt, ratlos, haben sich angeschaut und haben dann Jesus gefragt, Jesus, warum hat das nicht geklappt? Warum hat es nicht funktioniert? Sie berichten Jesus von dem, was vielleicht gut gelaufen ist, von dem, was schlecht gelaufen ist. Erfolg und Misserfolg lagen vielleicht ganz nah beieinander. Und es wurde schon angekündigt, Kleingruppensemester, Gottesdienst, das ist ja auch die Möglichkeit, selber so ein bisschen vielleicht zu berichten. Jetzt waren wir nicht ganz so weit unterwegs, aber doch haben wir doch ganz schön Wegstrecke hinter uns gelegt. Und das ist, glaube ich, eine gute Gelegenheit, dass auch wir immer mal wieder miteinander ins Gespräch kommen. Und dass wir auch mit Jesus ins Gespräch kommen und ihm sagen, hey, wie geht's uns eigentlich? Was lief eigentlich gut in den letzten Wochen und Monaten? Vielleicht habt ihr einen Moment, der euch irgendwie hängen geblieben ist. Ein Gespräch, wo ein Leuchten in den Augen am Ende war und du gesagt hast, ja, Wahnsinn. Hätte ich nie gedacht, da ist irgendwie was entstanden und aufgetan. Eine Gebetserhörung, die du erlebt hast, eine Person, die du nochmal neu kennengelernt hast, ein Gedanke, den du entdeckt hast, vielleicht in diesem Kleingruppensemester. Vielleicht aber auch andersherum, vielleicht eine gewisse Ratlosigkeit, wo du denkst, also ich habe jetzt was angeboten, ich habe mich auch vorbereitet, aber ich weiß nicht, irgendwie, also so ganz, ja, hat es nicht gezündet. Vielleicht bist du auch gar nicht Teil dieses Kleingruppensemesters und merkst so ein bisschen, oh, jetzt wird es ein bisschen, vielleicht ein bisschen viel für dich, obwohl du gar nicht Teil dessen bist oder vielleicht bist du digital zugeschaltet über den Stream. Das macht nichts. Es gibt auch hier Gelegenheit, vielleicht zurückzublicken mal. Was war für dich los in den letzten Wochen und Monaten? Und wir haben diese Kleingruppengelegenheiten zum Sitzen gemacht, um auch miteinander ins Gespräch zu kommen. Wir haben 8er-Gruppen jeweils, wo wir miteinander jetzt ins Gespräch kommen können und berichten können aus diesem letzten Semester. Das heißt, aus den letzten Wochen und Monaten. Einerseits mit Blick auf die Kleingruppen. Was war gut? Was hat Spaß gemacht? Was hat vielleicht wert, dass es nochmal beginnen darf? Was ist euch geschenkt worden? Und vielleicht auch ehrlich miteinander ins Gespräch zu gehen und zu sagen, boah, das war ganz schön anstrengend. Ich bin irgendwie müde. Ich bin froh, dass jetzt Semesterferien sind im Blick auf die Kleingruppen. Ich lade euch ein, miteinander ins Gespräch zu kommen. Und wenn ihr merkt vielleicht, oh, jetzt sitzen in meiner Gruppe ganz wenig Leute, dann tut euch einfach zusammen. Dreht euch um, setzt euch in diesen Gruppen, wie ihr sie habt, zusammen und kommt miteinander ins Gespräch. Wir wollen euch die Möglichkeit geben, in Austausch darüber zu kommen. Was ist gut gelaufen, was ist euch geschenkt worden und was hat euch ausgelaugt? Herzliche Einladung, euch umzudrehen zu euren Mitsitzenden und miteinander ins Gespräch zu kommen. Jesus hört seine Jünger. Jesus hört seine Jünger, wie sie berichten. Ob sie ganz so enthusiastisch waren wie ihr jetzt gerade, das weiß ich nicht. Es tut mir leid, dass ich euch unterbrochen habe. Wie schön, dass das so gut geklappt hat, habe ich den Eindruck. Anteil zu geben, Anteil zu nehmen, zu hören voneinander. das muss jetzt ja kein Ende gewesen sein des Austausches, vielleicht ein Doppelpunkt. Wir haben ja noch Gelegenheit, miteinander nach dem Gottesdienst zu essen und vielleicht dann auch miteinander ins Gespräch zu kommen. Aber Jesus hört seinen Jüngern zu und er sieht sie. Und er sieht neben all dem, was da jetzt an Begeisterung und vielleicht auch an Missverfolg waren, vor allem eines. Er sieht, die sind ganz schön fertig. Die sind ganz schön platt. Und da sind schon wieder neue Menschen, die andrängen, so wie es häufig der Fall ist. Auch hier in Markus 6, 30 wird das berichtet. Geht allein an eine einsame Stätte und ruht ein wenig. Das Erste, was Jesus sagt, nachdem seine Jünger berichtet haben, nicht, warum habt ihr das nicht besser gemacht? Warum ist das nicht gelungen? Beim nächsten Mal ein bisschen mehr. All das tut Jesus nicht. Jesus sagt, kommt, ruht ein wenig. Denn sie brauchen ein bisschen Platz, Zeit für eine Pause. Und als ich den Predigtext in der Vorbereitung gelesen habe, dachte ich, okay, das passt jetzt wirklich sehr, sehr gut zu unserem Grow-Kleingruppensemester. Eine Zeit der Anspannung, wo wirklich viel passiert und dann auch mal diese Zeit zur Ruhe. Ein Ruf, jetzt ist mal Pause. Und ich weiß nicht, wie das euch geht, diese Müdigkeit vielleicht auch manchmal zu erleben, die jetzt nichts mit konkretem Schlafmangel zu tun hat, sondern eine gewisse Müdigkeit, wo man merkt, boah, ich bin einfach richtig platt. Das war schön, das war intensiv, aber jetzt würde ich mir wünschen, dass jemand so wie Jesus zu seinen Jüngern kommt und sagt, hey, jetzt mach mal bitte Pause. Nimm dich mal zurück, setz dich mal hin, ruh dich aus, jetzt ist Zeit für was anderes. Und die Jünger folgen Jesu Vorschlag, sie steigen ins Boot, fahren an einen einsamen Ort, wollen für sich alleine sein, so weit, so gut. Und dann, das kennt ihr vielleicht auch, dann gerade, wenn man die Ruhe am meisten bräuchte, dann kommt irgendwie was dazwischen. Die Volksmenge, die angedrängt kam davor schon, die hören das, die kriegen das mit und die sehen das überhaupt nicht, dass jetzt Ruhe angesagt ist. Die sagen, wir wollen was von Jesus hören. Die drängen an und kommen ihnen zuvor, das heißt, sie landen mit dem Boot an dem einsamen Ort und da sind Menschenmassen. Die erschöpften Jünger, die Ruhe brauchen, werden mit einer Situation konfrontiert, wo Menschenmassen darauf warten, dass Jesus zu ihnen spricht. Und hier passiert, wie ich finde, etwas Bemerkenswertes. Der Blick von Jesus, der bisher auf den Jüngern lag und ihrer Situation, der ist jetzt konfrontiert mit dieser Menge von Menschen, die auf ihn warten. Und ich finde es spannend, was passiert, wenn Jesus diese Menschengruppe sieht. Er, der gute Hirte. Da lesen wir, Jesus stieg aus und sah die große Menge und sie jammerten ihn, denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und er fing eine lange Predigt an. Es jammerte ihn, das ist dieses bekannte Wort im Neuen Testament, was eigentlich mit Jammern falsch übersetzt ist. Wir können damit nicht was anfangen. Es planchniste, es dreht ihm den Magen um, es zieht sich ganz zusammen. Vielleicht könnte man modern auch sagen, es bricht ihm das Herz, wenn er diese Menschen sieht. Menschen, die wie Schafe ohne Hirten sind, orientierungslos, perspektivlos, stehen sie da und warten. Sie erwarten sich, dass Jesus etwas zu ihnen sagt, für sie da ist. Ich musste ja an Gesichter denken, die mir die letzten Wochen hier in Dortmund bei Bahnfahrten beispielsweise begegnet sind. Müde Gesichter, die auf ihr Smartphone starren oder selbst das nicht mehr machen, einfach ganz müde ins Leere nach draußen blicken. Menschen, denen man Anstrengung ansieht, wo man denkt, hey, was ist los, dass du so fertig bist? Schafe wie ohne Hirten. Jesus ist dieser gute Hirte. Und ich dachte mir, er ist auch der gute Hirte für diese Stadt. Vielleicht ja, sieht er da was ganz Ähnliches, wie er damals gesehen hat. Und ich finde es spannend, dass bei Jesus beide im Blick sind. Einerseits die müden Jünger, denen er noch sagt, hey, fahrt bitte an einen einsamen Ort, ich sorge mich um euch, ich möchte, dass ihr zur Ruhe kommt. Und gleichzeitig diese Menschenmenge, die auch orientierungslos ist. Und Jesus gelingt es nicht, das eine gegen das andere auszuspielen. Das finde ich ganz wertvoll an diesem Text, dass er nicht sagt, das eine gilt jetzt nicht mehr, sondern sagt, ich habe beides im Blick. Jesus sieht dich in deiner Not und in deiner Müdigkeit und gleichzeitig ist sein Blick weiter. Er sieht auch die, die wir vielleicht gar nicht sehen, die erschöpft sind und die Orientierung brauchen. Und was tut Jesus zuerst? Das fand ich jetzt natürlich gut. Das ist der Satz für den Prediger. Er fing eine lange Predigt an. Das ist das verheißungsvolle Wort, das ich hoffe, nicht allzu stark aufzunehmen. Aber was dahinter steht, Jesus beginnt, das zu tun, was er immer tut, nämlich vom Reich Gottes das Evangelium zu verkünden. dass Gott ein Gott für die Menschen ist und dass Gott ein Gott ist, der gerade für diese orientierungslosen Menschen da ist und sie im Blick hat. Jesus stillt den Hunger und zuerst den Hunger nach Orientierung in dieser Geschichte. Und die Jünger, die schauen sich das ein bisschen an. Die Predigt war lange, wir wissen nicht wie, das waren wahrscheinlich mehr als eine halbe Stunde. Die müden Jünger denken sich ihren Teil, je länger der Tag voranschreitet. Da lesen wir dann, da nun der Tag fast vergangen war, traten seine Jünger zu ihm und sprachen, die Stätte ist einsam und der Tag ist fast vergangen. Lass sie gehen, damit sie in die Höfe und Dörfer ringsum gehen und sich etwas zu essen kaufen. Die Jünger sehen das so ein bisschen aus der Beobachterperspektive und merken, langsam wird's Zeit, Jesus. Und das ist hier gar kein Kleinglaube, das ist auch nicht irgendwie gegen diese Menschen gerichtet, sondern es ist, würde ich erst mal sagen, weitsichtig, zu sagen, hey, jetzt wird's Abend, wir müssen gucken, dass das mit diesen Leuten hier klappt, sonst haben wir ein echtes Problem. Und sie votieren für was ganz Kluges eigentlich, nämlich für Selbstsorge. Da sind doch Menschen, die können in die Dörfer gehen. Wenn sie jetzt losgehen, dann kaufen sie was, dann sind sie versorgt, haben Essen. Jesus, lass sie gehen, mach Schluss mit der Predigt. Bin gespannt, wann Anja und Klaus mir das zurufen. Die Menschen haben Hunger, mach Schluss mit der Predigt. Er aber antwortete und sprach, gebt ihr ihnen zu essen. Jesus spielt den Ball in einer Wucht, würde ich sagen, zurück und bezieht seine Jünger ein. Diejenigen, die jetzt eigentlich in die Stille gerufen wurden, diejenigen, die vielleicht erschöpft sind und Ruhe brauchen, die kommen hier jetzt nochmal mitten ins Geschehen hinein. Und zwar nicht mit einer kleinen Rolle, sondern mit einer Hauptrolle. Gebt ihr ihnen zu essen, ich habe gepredigt, jetzt seid ihr dran. Was für eine Mammutaufgabe. Ich weiß nicht, wie die Jünger sich gefühlt haben in diesem Moment. So habe ich mir vorgestellt, so nach dem Motto, ist das dein Ernst, Jesus? Also, das eine ist ja, dass wir hier keine Ruhe finden und dass du hier predigst. Das andere ist, dass wir jetzt auch noch zuständig sein sollen für die Leute. Es war doch so, dass die uns dazwischen gekommen sind. Jesus sagt, gebt ihr ihnen zu essen. Wie sollen wir das schaffen? Wie soll das klappen? Und die sind nicht zögerlich, die Jünger. Die haben ja einiges zu berichten gewusst. Die haben jetzt Erfahrungen gemacht. Und sprechen das zurück an Jesus. Ihr Eindruck ist, das geht nicht. Nicht jetzt und auch nicht ich. Nicht wir können das leisten. Deswegen formulieren sie recht provokativ, sollen wir hingehen und für 200 Silbergroschen Brot kaufen und ihnen zu essen geben? Die Jünger rechnen hier und ich finde, sie rechnen relativ gut. Also 200 Silbergroschen, das ist, wenn man es heute überschlägt, ein halbes Jahresgehalt für einen Angestellten. Also das ist nicht ohne, das ist richtig viel Geld und das muss man erstmal haben. Und das ist jetzt auch keine Kleingläubigkeit, wie man das schnell unterstellen kann. Ach, wie können die Jünger nur? Nee, das ist erstmal einfach nur sauber gerechnet. Da ist eine Menschenmenge, die brauchen jetzt was zu essen, Jesus. Wie soll das funktionieren? Und ich habe mir gedacht, ist das vielleicht nicht auch die Art und Weise, wie ich oft denke oder wie vielleicht wir oft denken in Gemeinde? Wie sollen wir dafür das Geld aufbringen? Und jetzt lassen wir mal Geld beiseite. Selbst wenn wir das hätten, woher sollen wir die Leute nehmen? Es ist so viel zu tun, es gibt so viele Belange, es gibt so viele Aufgaben und wir sind so wenig, wir haben so wenig Ressourcen. Wie sollen wir das schaffen? Es wäre so viel zu tun. Und die Jünger sind hier sehr realistisch mit dem, was sie haben. Und gleichzeitig ist es ein Blick, der vor allem den Mangel sieht. Der vor allem sieht, da ist so viel, da ist so eine große Not und wir haben doch nur so wenig. Ein Blick des Mangels. Spannend finde ich auch hier, dass Jesus nicht ins Gericht geht mit seinen Jüngern. Gerade im Markus-Evangelium haben wir das an vielen Stellen, dass Jesus nicht zimperlich ist, wenn es an seine Jünger geht. Der kann auch mal ehrliche, harte Worte finden und sagen, ey, ihr Kleingläubigen. Das tut er aber hier nicht. Sondern was er macht, ist, dass er die Perspektive der Jünger verändert. So wie sein Blick beides auf beiden liegt, auf den Jüngern und den Menschen, so verschiebt er jetzt den Blick der Jünger. Er sprach zu ihnen, wie viele Brote habt ihr? Geht hin und seht nach. Eine völlig andere Frage. Nicht, was fehlt euch? Warum habt ihr nicht mehr eingepackt? Warum habt ihr nicht gut gehaushaltet? Hättet doch wissen können, dass ihr mehr Brot braucht. All das nicht. Sondern wie viel habt ihr? Was habt ihr? Geht hin und seht nach. Das ist eine Einladung, zur Inventur, würde man sagen. Schaut mal nach, was da ist, und dann können wir mal gucken. Und die Jünger, die tun es, die sagen nicht, du Jesus, ist doch vollkommen irrelevant. Also selbst wenn wir X oder Y hätten, ist doch egal, brauchen gar nicht drüber reden, das reicht doch sowieso nicht. Nein, Jesus verschiebt den Blick weg vom Mangel hin zu dem, was da ist. 5 Brote und 2 Fische. Lächerlich wenig. Lächerlich wenig. Aber nicht nichts. Und das ist vielleicht eine erste Botschaft, die an diesem Predigttext für uns heute hörbar wird. Liebe FEG hier in Dortmund, lieber Mensch, der du hier sitzt, was hast du? Vielleicht ist das eine Frage von Jesus an dich. Und vielleicht bist du auch schnell dabei zu sagen, ach, ich habe nicht viel. Uns reicht schon mal gar nicht. Aber das ist eine Einladung zu sagen, das, was ich habe, das ist vielleicht wenig. Es ist auch zu wenig angesichts dessen, was zu tun wäre. Angesichts dessen, was man machen müsste, ist es zu wenig. Aber es ist nicht nichts. Was sind deine 5 Brote und 2 Fische? Was ist das, wo du eigentlich sagst, ich weiß gar nicht, ob es das wert ist, der Rede wert? Vielleicht ist es ein Talent oder eine Begabung, wo du sagst, auch eigentlich weiß keiner was davon. Irgendwie ist das für mich zu klein, zu unscheinbar. So viel kann ich gar nicht, so viel habe ich gar nicht. Ich habe doch nur ganz wenig Zeit, nicht der Rede wert. Was sind deine 5 Brote und 2 Fische? Vielleicht ist das, worauf Jesus uns anspricht, nicht das, was wir nicht haben, sondern heute vielleicht das, was wir haben. Und dem nachzugehen und zu fragen, ja, was habe ich eigentlich? Und gleichzeitig zielt diese Frage schon auch auf was Heikles, auf eine zweite Dimension, die Jesus damit anzielt. Was habt ihr? Das bedeutet in diesem Bibeltext auch, was seid ihr bereit loszulassen und mir zu geben? Und das habe ich gemerkt, das ist eine Frage, die auch unangenehm sein kann. Da ist jemand, der fragt, was hast denn du? Schau mal ganz genau nach. Und dann sagst du, ich habe nicht mehr viel, ich habe echt wenig, aber die 5 Brote habe ich noch. Und dann ist da dieser Eindruck, lege sie in meine Hände. Was habt ihr? Diese Frage von Jesus zielt nicht darauf, dass die sagen, wir haben 5 Brote und 2 Fische und das reicht genau für uns 12, deswegen schick erst recht die anderen Leute weg. Sondern was dahinter steht von Jesus ist der Punkt, das, was ihr habt, legt es in meine Hände. Gebt ihr es her. Und das empfinde ich als die eigentliche Herausforderung auch in diesem Bibeltext. Nämlich das Wenige, was da ist, dass da fast nichts ist, und dass Jesus fragt und sagt, legt es doch in meine Hände. Und damit kommt für mich was in diese Geschichte rein, was über diese einzelnen Texte hinausgeht. Also wenn man Jesus nicht kennen würde und da ist jemand, hey, wie viel hast denn du gerade noch? Und dann sagst du, ja, also ich habe nur noch 5 Brote und 2 Fische. Das ist eher so, gibst du es mir? Und würde sagen, nee, sorry, das behalte ich besser für mich. Und das macht auch Sinn, das für sich zu behalten. Das ist nicht dumm, sondern das ist fürsorglich und gerade auch in der Mangelsituation, wie es die Jünger erlebt haben, in der Überforderung vielleicht, richtig zu sagen, nee, das gebe ich nicht her. Und für mich das Spannende war, warum geben sie es Jesus? Weil das wird klar in den folgenden Versen, die Jünger geben die 5 Brote und 2 Fische aus ihren müden Händen in Jesu Hände. Und das macht für mich diesen Text zu einer Vertrauensgeschichte, die nur Sinn ergibt innerhalb dieses Evangeliums, innerhalb der großen Geschichte, die diese Menschen mit Jesus erlebt haben. Denn sie haben die Erfahrung gemacht, der da so lange gepredigt hat, das ist der Sohn Gottes. Das ist der Messias, der hat eine echte Botschaft, die den Unterschied macht. Das ist ein guter Hirte, der nicht für sich selber sorgt, der will nicht reich werden, der will keinen Profit machen, sondern der lebt für die Menschen und der will das Beste für sie. Und das ist einer, der hat auch uns berufen und gerufen, der hat uns mitgenommen und uns zu seinen Jüngern erklärt und gesagt, hey, ihr seid meine Jünger, ihr seid mit uns unterwegs. Und vielleicht kann man in diesem Text lernen, was Jüngerschaft bedeutet. Jüngerschaft bedeutet, nicht nur von Jesus zu hören, denn die Volksmenge hört auch von Jesus. Jüngerschaft bedeutet, von Jesus immer wieder einbezogen zu werden, gefragt zu werden, ins Gespräch zu gehen mit ihm und dann auch zu hören, hey, vertraust du mir an, was du hast? Und sie tun es nur meiner Meinung nach, weil sie mit diesem Jesus Erfahrung gemacht haben, weil sie erlebt haben, er ist wirklich der gute Hirte. Ihm können wir es in die Hände legen, weil er vertrauenswürdig ist. Und er gebot ihnen, dass sie sich lagerten tischweise auf das grüne Gras, und sie setzten sich in Gruppen zu 100 und zu 50. Und er nahm die 5 Brote und 2 Fische und sah auf zum Himmel, dankte und brach die Brote und gab sie den Jüngern, dass sie ihnen austeilten. Und die 2 Fische teilte er unter sie alle. Und sie aßen alle und wurden satt. Und sie sammelten die Brocken auf, 12 Körbe voll, und von den Fischen und die Brote gegessen hatten, waren 5000 Männer. Was für ein Wunder geschieht. Und so schlicht wird es berichtet. Jesus lässt die Menschen lagern auf dem grünen Gras, und aus der drängenden Masse werden geordnete Sitzgruppen, ganz ähnlich wie hier, nur ein bisschen größer, 50 und 100. Und dann nimmt er die 5 Brote und die 2 Fische, er blickt zum Himmel, er dankt, er bricht das Brot und gibt. Und wer genau hier hinhört, der merkt schon die Verknüpfung, die in diesen Texten sind. Warum sie vielleicht auch in seine Hände geben, weil das natürlich Worte sind, die im Abendmahl zentral sind. Danken, brechen und geben. Dieselben Bewegungen wie am Abendmahlstisch. Diese beiden Geschichten gehören zusammen. Das Abendmahl, wo Jesus selbst sich für uns hingibt, und diese Mahlgeschichte, wo er Menschen versorgt. Beides zielt darauf, dass Menschen versorgt werden. Und dann kommt der Satz, auf den alles zuläuft und der für mich ja das Spannende an dieser wunderbaren Speisung der 5000 bedeutet. Er gibt die Brote den Jüngern, damit sie austeilen. Dieselben müden Hände, dieselben müden Gesichter, die davor gesagt haben, ey, wir brauchen eigentlich nur Ruhe. Die gleichen, die gesagt haben, 200 haben wir nie und nimmer. Die gleichen, die gesagt haben, wir haben wirklich nur 5 Brote. Dieselben, die sich getraut haben, das Wenige, das sie jetzt noch haben, in seine Hände zu legen und zu sagen, Jesus, dir vertrauen wir es an. Dir leben, dass ihnen Brot gereicht wird von Jesus. Brot, dass sie nicht selber Korn dafür gekauft haben. Brot, wo sie nicht selber einkaufen, wo sie nicht selber backen mussten, was sie nicht selber herstellen mussten. Brot, das ihnen einfach in die Hände gegeben wird. Und sie gehen rum und geben ein Brot weiter. Und dann das Nächste, und dann das Nächste, und dann das Nächste. Und es hört überhaupt nicht auf. Die Hände werden nicht leer, sie werden immer wieder gefüllt durch den, der das Brot austeilt, der es gebrochen hat. Jesus teilt nicht selbst aus, er legt es zurück in die Hände seiner Jünger. Auch das bedeutet Jüngerschaft. Es endet nicht, wenn du das abgegeben hast, wenn du es losgelassen hast, was du hast, sondern Jesus gibt es dir zurück. Er gibt dir was zurück, was du weitergeben darfst. Und es reicht. Mehr als genug. 12 Körbe, eine Fülle, eine Zahl, die Fülle anzeigt. So viel haben sie gesammelt. Der Mangel in ihren Händen verwandelt sich in Überfluss. Sie dürfen einfach nur weitergeben, ohne sich verausgaben zu müssen. Die müssen nichts mehr leisten, sie müssen nichts mehr machen. Sie dürfen weitergeben, was sie empfangen haben. Und hier liegt für mich auch eine wesentliche Perspektive, auch wenn wir uns über Gemeinde, über Nachfolge, über Jüngerschaft Gedanken machen. Wenn wir über Grow nachdenken, über Kleingruppen nachdenken, Jesus verlangt nicht mehr als das, was wir haben. Jesus verlangt nicht mehr als das, was du hast. Er überfordert dich nicht. Und doch fragt er dich, bist du bereit, das mir anzuvertrauen, was du hast? Bist du bereit, loszulassen und aus deinen Händen in meine Hände zu geben? Auch wenn es für dich lächerlich wenig ist, in Gottes Reich gelten hier andere Maßstäbe. Es kommt nicht darauf an, wie viel du hast, sondern wo das, was du hast, hinkommt. Nämlich in seine Hände, die Hände des Schöpfers selbst sind. Und ich lade dich ein, jetzt in einem Moment der Stille diese Frage vielleicht nochmal ganz persönlich zu stellen. Persönlich für dich, was ist das, wo deine müden Hände nur noch wenig in der Hand haben? Und wo Jesus dich vielleicht heute fragt, willst du es mir anvertrauen? Vielleicht ist es auch die Frage, jetzt im Hinblick auf Grow, vielleicht hast du schon lange Gedanken, Mensch, vielleicht könnte ich da mal was anbieten, vielleicht könnte ich mal einen Schritt wagen. Vielleicht ist das heute dran. Die Jünger dürfen es erleben, aus ihren müden Händen, aus den erschöpften Händen, die weiß Gott nichts mehr zu geben hatten. Die dürfen weitergeben. Sie müssen nichts mehr leisten. Sie dürfen weitergeben. Die erschöpften Hände geben das, was sie nicht selbst geschafft haben. Und Jesus nimmt, er dankt und bricht und er gibt und gibt und gibt. Amen.